Ich wollte jetzt noch mit einem hoffentlich auch einigermaßen kurzen Input anschließen an das bisher Gesagte, weil das will ja auch alles bezahlt sein sozusagen. Wenn, wie wir uns zumindest das gedacht haben, aus dem Panel zumindest auf jeden Fall klar geworden sein sollte, dass es ein gewisses Spannungsverhältnis gibt zwischen der Idee zu einer europäischen Rüstungsproduktion und nationalen Interessen, die sich da behindern, die dann im Endeffekt häufig auch als Ergebnis haben, dass es gar nicht so wirklich billiger wird. Dann stellt sich ja natürlich die Frage, ja gut, wenn ich das nicht unbedingt so ohne weiteres effizienter machen kann, aber ich will ja mehr Militärkapazitäten haben, erklärtermaßen, was mache ich dann? Dann habe ich ja nur die Option, über mehr Geld zu gehen. Also mehr Geld einfach in die Beschaffung und so, sonstige von Militärgütern reinzustecken. Da ist der erste Punkt, wenn man über Militärausgaben spricht, das ändert sich jetzt gerade langsam, aber über viele Jahre wurde ja der Eindruck erweckt, dass die deutschen und die europäischen Militärausgaben sich in so einem drastischen Sinkflug befinden würden. Das ist ein Stück weit richtig, das sind jetzt hier die offiziellen Angaben der Europäischen Rüstungsagentur, aggregiert in Milliarden Euro für alle EU-Länder. Man sieht aber in absoluten Zahlen, dass der Trend sozusagen nicht der Freund der Friedensbewegung ist, dass eigentlich sozusagen wir jetzt eigentlich seit 2013, 14, 15, 2016 wird es weitergehen, wir wieder mit steigenden Rüstungsausgaben zu tun haben. Die Rüstungsagentur erhebt erst seit 2005 diese Daten. Wenn man das auf 2000 zum Beispiel machen würde, ich habe keine richtige Zahl gefunden, aber dann wäre man sicher bei 180 oder sowas und dann würde der Unterschied auch ziemlich deutlich ausfallen, dass wir es also auch EU-weit nicht mit sinkenden Rüstungsausgaben zu tun haben und besonders jetzt in der letzten Zeit nicht. Der König da drin in dieser Entwicklung ist mit Deutschland. Das ist sozusagen die andere Geschichte da drin, wenn wir einfach über Rüstungsausgaben mal im Kern reden. Wenn man umgerechnet von einem Haushalt von etwa 23,8 Milliarden in Deutschland ausgeht im Jahr 2000, dann ist das schon ganz gut angewachsen bis 2006 auf 27 Milliarden. Und bis 2010 dann auf 31 geklettert. Und dann gab es den großartigen Sparbeschluss des Kabinetts, der Bundesregierung, den alle Ressorts umsetzen mussten, bis 2014 81 Milliarden zu sparen. Das ist das, was ihr als die orangene Linie seht, oder der Balken. Das hatte nämlich einen Bundeswehrplan zur Folge, dass man gesagt hatte, okay, ja klar, die Bundeswehr muss jetzt ebenfalls sparen, gemäß diesem Beschluss. Und es wurde ein Bundeswehrplan entwickelt, demzufolge bis 2014 der Haushalt auf 27,6 Milliarden hätte abgesenkt werden müssen. Wie gesagt, das war der Beitrag, alle Sozialausgaben wurden gekürzt und so weiter und so fort und das wäre einfach der Bundeswehrbeitrag gewesen. Wie man an dem blauen Balken sieht, der den Realhaushalt ausmacht in Deutschland, ist es natürlich sehr, sehr schnell wieder kassiert worden. 2014 32,5 Milliarden. Aktuell 34 Milliarden und dieses Jahr gab es dann eine neue Finanzplanung bis 2020, wo man dann richtig in die Vollen gegangen ist und dem gegenwärtigen Plan sollen dann eben die Rüstungsausgaben bis 2020 auf 39,2 Milliarden steigen. Ich habe mal großzügig eine Inflationsrate von 1,5% angenommen und habe den Balken nach der Sparvorgabe mal hochgerechnet, das heißt, man hat sich da schon mal 10 Milliarden mehr gegönnt, als es ursprünglich mit dieser Sparvorgabe eigentlich mal Kabinettsbeschluss war. Das ist übrigens nur der offizielle Haushalt, da gibt es natürlich noch andere Posten, die man seriöserweise reinrechnen müsste, aber der Trend ist klar, dass wir es in Deutschland mit extrem steigenden Rüstungsausgaben zu tun haben. Dennoch, und das klang jetzt den ganzen Tag ja über auch an, 39 Milliarden ist dann doch noch eine ganze Ecke weg von dem, was andeutungsweise immer im Raum steht, nämlich 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung oder für den Militärhaushalt auszugeben. Das wären 60 Milliarden, ein bisschen mehr als 60 Milliarden. Aus meiner Sicht, Angela Merkel hat zwar angedeutet, ja, man muss in diese Richtung gehen, aber aus meiner Sicht wird man da eine ganze Weile brauchen, beziehungsweise halte ich es im Augenblick, werden sie sich schwer tun, dieses Masse an Geld wirklich durchzusetzen. Sie werden den weiter erhöhen, aber ich glaube nicht unmittelbar werden die den auf 60 Milliarden hochkriegen. Das heißt, es ist relativ attraktiv zu überlegen, naja, wo können wir uns denn sonst mit Geld bedienen? Und dann denkt man natürlich relativ schnell oder könnte es naheliegen zu sagen, bedienen wir uns doch für Rüstungsfinanzierung am Haushalt der EU. Das hat natürlich aus Militaristensicht einen gewissen Charme, hat nur ein Problem im Vertrag von Lissabon, in dem EU-Ertrag, da ist ein Tippfehler, Vertrag von Lissabon, Artikel 41 Absatz 2, das ist der zentrale Artikel in diesem Bereich, der verbietet es nämlich, den EU-Haushalt eigentlich für die Militärfinanzierung herzuziehen, den zitiere ich mal kurz. Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Kapitels gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Union, mit Ausnahmen der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen. So, das ist eigentlich relativ klar, das heißt klipp und klar, aus dem EU-Budget darf nichts mit militärischem Relevanz bezahlt werden. Trotzdem hat man natürlich über alle möglichen Versuche seit Jahren versucht, dieses Finanzierungsverbot zu umgehen. Die wichtigsten waren, man hat zur Finanzierung von EU-Militäreinsätzen den sogenannten Athena-Topf eingerichtet. Der ist, stammt aus Beiträgen aller Mitgliedstaaten und deckt aber etwa nur 10% der Einsatzkosten ab. Das zweite ist zivile EU-Einsätze. Wir haben vorhin bei Lyr gesehen, davon gibt es ja auch eine ganze Menge, die häufig paramilitärische Einsätze sind, dürfen aus dem EU-Haushalt bezahlt werden. Das Budget ist 2,3 Milliarden in den nächsten 7 Jahren. Dann hat man sowas wie die Satellitenaufklärung, Galileo und Copernicus, die eine hohe militärische Relevanz haben. Galileo wird allein mit 7 Milliarden zwischen 2014 und 2020 finanziert, Copernicus mit 4 Milliarden. Die gehen aus dem Forschungsetat. Also da hat man halt sozusagen seine Möglichkeiten gefunden. Und das perfideste, wirklich das perfideste, finde ich, die African Peace Facility. Die wird mit Geldern des Europäischen Entwicklungsfonds finanziert und hat 1,9 Milliarden bislang in den Aufbau von afrikanischen stehenden Eingreiftruppen und von Militäreinsätzen der Afrikanischen Union so quer geleitet. Alles das sind so Elemente, wo man versucht, eben dieses Finanzierungsverbot auszuhebeln. Was wir jetzt aber haben, sind zwei relativ neue Einfallsschneisen, wo man nochmal in eine ganz andere Dimension vorstoßen will. Die will ich wenigstens ganz kurz skizzieren. Das eine ist die sogenannte Ertüchtigungsoffensive. Ertüchtigung, das ist der Fachbegriff dafür, eben für diese Idee, befreundeten Regierungen die Soldaten aufzubauen, auszubilden, auszurüsten, damit die stellvertretend EU-Interessen in Militäreinsätzen durchführen können. Das will ja auch finanziert sein. Und um da die nationalen Haushalte zu entlasten, hat die Kommission im Jahr 2015 ein Papier oder eine Mitteilung erstellt, wo sie interessanterweise nochmal klipp und klar die damalige Position zu diesem Finanzierungsvorbehalt im EU-Vertrag klar macht. Zitat der Kommission 2015, die Verträge, also der EU-Verträge, schließen die Möglichkeit aus, Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen aus dem EU-Haushalt zu finanzieren. Dann wird auf den entsprechenden Artikel verwiesen. Das ist ja relativ klar. Lustigerweise in derselben Kommissionsbericht sagt dann die Kommission, aber wir könnten doch ein spezielles Finanzierungsinstrument zur Ausbildung und Ausrüstung ausländischer Streitkräfte einrichten, das wir aus dem EU-Haushalt finanzieren. Ich weiß nicht so ganz genau, wie das sich miteinander verträgt, diese zwei Aussagen, aber das ist jetzt die Idee. Man ist jetzt davon abgekommen, von 2015 ein eigenes Instrument einzurichten. Man kam jetzt ganz frisch dazu, dass man ja eigentlich schon eins hat, nämlich das Instrument für Stabilität, was eigentlich ein Instrument zur zivilen Konfliktbearbeitung ist und im Umfang von 2,4 Milliarden ausgestattet ist in den nächsten 6 Jahren. Und da hat jetzt die Kommission ein Papier rausgegeben, dass aus diesem Instrument für Stabilität dann in Zukunft eben die Rüstungsgüter für Drittstaaten bezahlt werden sollen. Das ist eine ganz elegante Möglichkeit, sozusagen dann nationale Budgets zu entlasten. Das ist der eine sehr unangenehme Bereich, wo man gerade versucht, Nägel mit Köpfen zu machen. Der zweite ist aber noch von einer weit größeren Tragweite. Der zweite ist der Bereich der Rüstungsforschung. Obwohl auch da in den Forschungsrahmenprogrammen der EU immer wieder natürlich über den Begriff Sicherheitsforschung auch Rüstungsforschung betrieben wurde, formal war es eigentlich immer noch so, direkte Rüstungsforschung durfte nicht bezahlt werden aus dem EU-Topf. Da bin ich irgendwie mal, Anfang 2015, habe ich gedacht, ja, immer wenn das Handelsblatt jubelt, dann muss man aufpassen. Meilenstein für Europas Verteidigung im Januar 2015. Bislang steht jede Finanzierung von Forschungsvorhaben aus dem EU-Haushalt unter einem zivilen Vorbehalt. Das ist eben dieser Artikel 41.2, den ich zitiert habe. Jetzt ist es aber ein Anstoß für einen Zeitenwechsel. Man hat jetzt beschlossen, Forschung im GSVP-Kontext, also Militärforschung, anzuleiern oder sich zu überleben. Echte Verteidigungsforschung aus EU-Töpfen könnte nun kommen. Das war damals sozusagen die Hoffnung. Da war noch nichts gemacht. Was ist dann passiert? Was man sehr oft im EU-Rahmen macht, man hat eine hochrangige Gruppe, eine Group of Personalities einberufen, und zwar durch die Europäische Industriekommissarin. Die hat 16 Leute zusammengetrommelt, die so mal sagen sollten, was sie so meinen, was eigentlich macht das Sinn, Rüstungsforschungshaushalt, wie soll das aussehen, pipapo. Ja, und diese Gruppe besteht aus 16 Personen, die Hälfte davon sind direkt Vertreter von Rüstungsindustrie, also Indra, Saab, MBDA, Airbus Group, darf natürlich nicht vergessen, CEO BIA Systems ist dabei, also alles, was irgendwie da verdienen möchte. Dann sind noch die beteiligten Forschungsinstitute, die davon profitieren werden, also Fraunhofer ist dabei, TNU ist ein Forschungsinstitut. So, und der Rest sind bekannte Militärpolitiker oder mehr oder minder Politiker, die eigentlich de facto Rüstungslobbyisten sind, wie zum Beispiel Michael Gahler. So, da ist niemand dabei mit nur halbwegs einer kritischen Position, und die wurden eben dann damit betraut, ein solches Rüstungsforschungsprogramm auszuarbeiten. Als es so angefangen hat, sich zu konkretisieren, dass man irgendwie da offensichtlich diesen EU-Haushalt schröpfen will, hat dann das Büro von Nicole Gohlke mal dankenswerterweise den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags beauftragt, ja, wie wäre so ein Rüstungsforschungshaushalt mit diesem Finanzierungsverbot aus dem EU-Vertrag in Einklang zu bringen. Und die kamen auf eine ganz clevere Idee, wie das rechtlich gehen soll. Bereits der Wortlaut operative Maßnahme erfasst nach allgemeinem Sprachgebrauch schon nicht Forschungstätigkeiten. Also erinnert euch, es wurde gesagt, operative Ausgaben sind verboten. Was die Spaßvögel jetzt sagen, ist ja, operative Ausgaben sind Operationen. Operationen sind Einsätze, also ist nur verboten Militäreinsätze. Die Forschung ist erlaubt, und wenn wir das weiterdenken, übrigens das Beschaffen von Militärmitteln ist erlaubt und alle weiteren Maßnahmen. Also nur noch sozusagen die Einsatzfinanzierung würde nicht mehr darunter fallen. Das ist gerade der Versuch, wie man diesen Finanzierungsvorbehalt, den ich für extrem wichtig finde, da geht es um viel Geld, was man gegebenenfalls aus der EU locker machen kann, zu schleifen. Rausgekommen ist klar dann der Bericht dieser hochrangigen Gruppe oder Group of Personalities, also Rüstungslobby, Militärpolitiker, Forschungsinstitute, strategische Autonomie, Rüstungsforschung für Steigerung der Exporte, summa summarum das Wichtigste davon, die Empfehlung, einen eigenen Rüstungsforschungshaushalt einzurichten von 2021 ab, mit einem Gesamtvolumen von 3,5 Milliarden. So, sind nur 500 im Jahr erstmal in dieser Haushaltsperiode, aber es ist der Anfang für eine umfassende Nutzung des EU-Haushalts für rüstungsrelevante Belange. Und es wird bei der Rüstungsforschung eben nicht enden. Man wird dann anfangen, das EU-Budget für die Beschaffung von Militärgerät etc. pp. Heranzuziehen, und dann reden wir gleich nochmal über ganz andere Milliardenbeträge. Und um da zum Schluss zu kommen, ich habe das jetzt erst kürzlich wiedergefunden, deswegen ist es auf Englisch, aber was da gerade schon diskutiert wird, das ist ein Bericht von Europe Diplomacy in Defense, das ist auch mal wieder so ein Brancheninsiderblatt, wo man sich eigentlich dann für eine Menge Geld, was das Abo kostet, austauscht, wo denn eigentlich jetzt bald was zu holen ist in der Branche. Und da heißt es dann eben, die europäischen Struktur- und Investitionsfonds, die sind mit 450 Milliarden bis 2020 gefüllt und sind ja für eigentlich die Entwicklung von strukturschwachen Gebieten etc. pp. Die werden im Augenblick noch von diesem Verbot von Rüstungsfinanzierung betroffen, aber der Industriekommissar, der Stellvertretende, wäre jetzt bei der Kommission nochmal vorstellig geworden und man hätte sich darauf verständigt, zumindest darüber zu diskutieren, das mal rückgängig zu machen oder aufzuheben und in Zukunft eben auch diese europäischen Struktur- und Investitionsfonds dann auch für den Erwerb oder für die Ausgaben im Rüstungsbereich zu nutzen. Und das ist sozusagen, das ist, glaube ich, das endgültige Ziel, wo diese Rüstungsforschung nur der erste Schritt ist, den man gerade geht, wo wir dann tatsächlich so etwas wie einen EU-Rüstungshaushalt haben, der dann alles finanziert, außer den konkreten Einsatz. Das könnte sozusagen das problematische Szenario sein, wo wir gegebenenfalls derzeit so hingehen. So weit, so schlecht, ein kurzer Versuch, wie man sich derzeit überlegt, den EU-Haushalt da auch noch irgendwie mit ranzuziehen, um das EU-Militärprojekt stärker zu finanzieren.